Ja, liebe Gemeinde zu Wennigsen, da bin ich mal wieder in meiner Lieblingspredigtgemeinde in und um Hannover herum. Ja, das sage ich Maren jedes Mal, wenn sie mich fragt, ganz bescheiden, ob ich denn doch mal vielleicht wieder käme, sage ich, hier immer gerne. Heute allerdings etwas derangiert oder noch neben der Spur. Ich hatte vor ganz kurzer Zeit eine Handoperation und der Arzt sagt, ich soll die Hand wieder ins Leben integrieren. Also die Hände falten und Zwiebel schneiden. Die beiden Sachen kann ich schon, habe ich gestern ausprobiert. Also das Zwiebel schneiden, klatschen und sowas und schreiben, das geht noch gar nicht. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich bei Liedern, wo ihr klatscht, nicht mitklatsche, aber das macht nichts. Gut, soweit. Der Bibeltext von heute ist relativ lang. Es ist die Geschichte von Elia am Horeb. Näher ran. Man wird kleiner mit dem Alter. Ja, es ist das. Die Geschichte von Elia, dem Propheten am Horeb, die in 1. Könige 19 steht. Und diese Geschichte hat ja nur auch noch eine Vorgeschichte, die eigentlich zum Verstehen des Ganzen nicht unwichtig ist. Ihr kennt sie vermutlich alle oder fast alle, eine ganz berühmte Geschichte, dieser große Sieg von Elia oder Gott auf dem Berg Karmel. 850 Priester des Baal gegen Elia. Gott, der Gott Israels gegen den Götzen Baal. Dieses Duell in der Mittagshitze. Wer von beiden ist der wahre Gott? Wer hat die Macht auf Erden? Wer ist der Herr dieser Welt? Und wer lässt zum Zeichen für seine Macht nun Feuer vom Himmel fallen? Und die 850 Baalspriester, die tanzen ja stundenlang um den Altar und nichts passiert. Und Elia spricht ein Gebet und Gott, der wahre Gott, lässt Feuer vom Himmel fallen. Gott hat seine Macht gezeigt, ein glanzvoller Sieg Gottes sozusagen. Und ein bisschen von diesem Glanz, der fällt ja dann auch auf Elia, seinen Propheten, der ja nun wesentlich dabei war. Elia hat auf der richtigen Seite gestanden. Gott hat bewiesen, wer hier der Stärkere ist, wer die Macht auf Erden hat, wer hier überhaupt Gott ist, der wahre Gott. Und dann geht's los mit unserer Geschichte. Der König Ahab sagte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er dann alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte, die 850. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir, Elia, tue, wie du diesen Propheten getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Elia aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Und er sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und Elia legte sich hin und schlief unter dem Wacholder ein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und Elia sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit frischem Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Elia aber sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat seinen Bund verlassen und hat deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten jetzt danach, dass sie auch mir mein Leben nehmen. Da sprach der Herr: Geh hinaus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber Gott, der Herr, war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Das kann man, wenn man es ganz gut und genau übersetzt, so übersetzen: Es kam eine gefüllte, also nicht gefühlte, sondern gefüllte, angefüllte Stille. Die war nicht leer. Als Elia das hörte, dieses sanfte Sausen, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Elia aber sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hin und salbe Hazael zum König über Aram. Und Elisa, den Sohn Schaphats, salbe zum Propheten an deiner Stadt. Und Elia geht los. Ich möchte noch einmal beten. Unser Gott, das schenke uns heute am Sonntag und auch an anderen Tagen eine Begegnung mit dir. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen zusammen. Sie planen einen Gottesdienst. Das sind alles mehr oder weniger dann doch eher jüngere Leute, außer mir. Der Text ist schnell gefunden für diesen Gottesdienst, nämlich genau dieser Text in 1. Könige 19. Die Geschichte vom total erschöpften und ausgepowerten Propheten Elia und von seiner Gottesoffenbarung. Die Stichworte in dem anschließenden Rundgespräch, bei der Diskussion, bei der Vorbereitung sind sowas wie: Stärkung haben wir nötig, wir sind als Mitarbeiter ausgepowert, wir wollen endlich mal liegen bleiben dürfen, in Gottes Arme mit meinem Frust und so weiter. Moment mal. Natürlich gab es in der Runde auch noch andere Einfälle und Assoziationen, aber das war schon auffällig, wie häufig genau diese Stichworte, die ich gerade genannt habe, beim Nachdenken über den Bibeltext auftauchen. Stichworte, die Müdigkeit, Erschöpfung, Kraftlosigkeit signalisieren. Fällt euch denn nichts Besseres ein, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Könnte man da denken, da sitzen eben 8 junge, mehr oder weniger junge, dynamische, kraftstrotzende und, ich nehme mich da jetzt mal selber aus, begabte Mitarbeiterinnen, und sie reden über Erschöpfung und über den Trost und die Stärkung, die sie brauchen. Fällt euch nichts Besseres ein? Redet doch im Gottesdienst von der Faszination Gottes, redet von der neuen Welt, vom Reich Gottes, das anbricht, redet von Mission und Evangelisation, redet von den herrlichen Taten Gottes, von der Begeisterung, die Christen haben sollen. Noch weiter? Ja. Redet doch von der Kraft des Heiligen Geistes, versucht doch andere zu motivieren und sie in Bewegung zu setzen. Redet von Jesus, auf in die Nachfolge, neues Leben, sieghaftes Leben. Lasst euch packen von der Auferstehung Jesu, dem Sieg über die Macht des Todes und des Teufels. Redet von der Veränderung, die Gott selbst im ganzen Kosmos geschaffen hat durch den Tod seines Sohnes. Redet von Gottes Gnade, Vergebung, von neuem Leben. Redet von Erfahrungen mit Gott, Wundern und Zeichen im Alltag. Redet von Lob und Dank. Die ganze Bibel ist voll davon. Eine lange Liste. Die ganze Bibel ist voll davon und ihr redet von Erschöpfung. Mit welchem Recht habt ihr selbst, liebe Mitarbeiter, denn keine Erfahrungen mit Gott gemacht, die euch aufbauen, die euch stärken? Lebt ihr nicht in der Kraft des Geistes, der euch Feuer und Flamme für Jesus macht? Ihr seid doch der Stoßtrupp der Gemeindearbeit, Vorbilder, Antreiber, Speerspitze, der harte Kern, die Glaubenshelden, an denen sich die anderen aufrichten sollen, die Crème de la Crème der Gemeinde hier. Und ihr redet von Erschöpfung. Schöne Helden, Glaubenshelden, das. Man könnte dasselbe Elia fragen und ihm sagen, da war doch eben gerade vorher diese tolle Geschichte, ich habe sie ja kurz erzählt, auf dem Berg Karmel, dieser glanzvolle Sieg Gottes und ein bisschen ja eben auch der Sieg Elias, auf den der Abglanz der Herrlichkeit Gottes gefallen ist, dieses Duell in der Mittagshitze Gott gegen Baal, und Gott hat bewiesen, dass er der Stärkere ist. Und Elia, sein Prophet, müsste jetzt eigentlich wahnsinnig gut drauf sein, geistlich wahnsinnig gut drauf sein. Erfolgserlebnisse, die beflügeln ja bekanntlich. Und Elia, nach langen Jahren zuvor der Demütigung, wo er alleine übrig geblieben war von allen richtigen Propheten in Israel, nach langen Jahren der Verfolgung, die er erlitten hat, jetzt dieser Sieg auf dem Berg Karmel, im Finale das große Showdown und sie sind vernichtet, die Feinde Gottes, und eigentlich müsste Elia sich stark fühlen. Nach dieser überwältigenden Erfahrung der Stärke und der Nähe Gottes. Wer sich reinfühlt in diese Geschichte, erstmal auf dem Berg Karmel mit dem Sieg, wer Elia dort auf dem Berg erlebt hat, der hat vermutlich ganz große Mühe, das zusammenzukriegen. Da oben Elia furchtlos, richtig draufgängerisch, risikofreudig und mutig, sogar ein bisschen großmäulig. Der geborene Missionsarbeiter, für die Heimatmission und Außenmission gleich gut zu gebrauchen. Elia, der Held vom Berg Karmel, auf dem es ja eigentlich Gottes Sieg war. Und jetzt, zwei Tage später, das genaue Gegenteil. Elia kriegt Angst. Er rennt um sein Leben. Er kneift auf einmal. Dem König Ahab hatte er noch kühn ins Gesicht gelacht und auf die Stärke Gottes verwiesen. Aber dann kam Isabel, das gottlose Weib des Königs. Und kaum, dass diese Isabel ihm droht, rutscht Elia das Herz in die Hose. Die Götter sollen mich verfluchen, sagt Isabel und lässt ihm ausrichten, wenn ich dich nicht morgen um diese Zeit umbringe, so wie du die Baalspropheten umgebracht hast. Das lässt sie ihm per Eilboden bestellen und Elia kriegt wirklich Angst. Kein Held mehr, kein Kraftprotz im Namen Gottes, er rennt davon. Die andere Seite von Elia, nicht gerade der Prototyp des Glaubenshelds, des mutigen Propheten, der Typ des Glaubensheldes, der sich der Stärke und des Schutzes Gottes bewusst ist, Elia rennt da. Als ob die Wunder Gottes nicht gewesen wären. Als ob er Gott nicht mehr vertraut und nicht mehr vertrauen könnte. Als ob Gott nicht gerade bewiesen hätte, dass doch gegen ihn alle Götter, alle Baalspriester und alle giftigen Königinnen und Könige dieser Welt eigentlich ein Nichts sind. Elia rennt davon, gleich eine Tagereise weit in die Wüste, los weg. Und da sitzt er nun in der Wüste unterm Wacholderbusch und ist am Ende. Es ist genug, sagt er. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nur noch Ruhe. Am liebsten wäre es, ganz aufzugeben, zu sterben. Herr, nimm meine Seele von mir. Betet Elia das Gebet von Gott. Wenn es nicht Elia, der große gesegnete Gottesmann wäre, dann würde man sowas eigentlich für gotteslästerlich halten. Selbstmord, Suizidwunsch. Aber es ist wirklich Elia, der da sitzt. Von Selbstzweifeln und Schuldgefühlen offensichtlich geplagt. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ich habe versagt. Ob es Schuldgefühle sind, die ihn quälen, weil er so Hals über Kopf davongerannt ist und damit ja Gott vielleicht noch ein bisschen verraten hat. Oder ob es Selbstzweifel sind jetzt an seiner Berufung. Bin ich wirklich berufen? Noch Selbstzweifel an seinem Einsatz für Gott, an seinen Fähigkeiten. Ob es Selbstzweifel sind, die er da hat, weil er auf einmal merkt, dass er eigentlich im Grunde gar nicht der große Glaubensheld ist, den er gespielt hat auf dem Berg Karmel. Nicht der große Mann Gottes. Es steht nicht geschrieben, aber vielleicht quälen ihn beides. Schuldgefühle und solche Selbstzweifel an der eigenen Berufung. Und Elia schläft ein. Flucht in den Schlaf, ins Vergessen, ich will sterben. Vom Sieg auf dem Berg Karmel bis zum Ende unterm Dornbusch genau 2 Tage. Ein kurzer Weg. Ist das Mitarbeiter, das ein Leid? Manchmal, da haben auch die Besten, die Engagiertesten, sogar die erfolgreichsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Pastoren und Pastorinnen genug und sind leer und ausgebrannt. Und dann, los auf Elia, reiß dich zusammen, es gibt noch so viel zu tun, denk an deine Berufung, lass dich nicht hängen, denk an deinen Auftrag, durchhalten, denk an deine Pflicht. Denk an die Menschen, denk an das Reich Gottes, denk an die Gemeinde. Lieben bleiben, das gilt nicht. Los auf. Ist schon merkwürdig. Aber solche Stimmen sind dann, wenn man erschöpft ist, liegt, tatsächlich innerlich zu hören. Los auf. Bis heute. Im Grunde wieder besseres Wissen, denn wir wissen ja eigentlich alle gut Bescheid. Kaum einer von uns, der oder die nicht ein Buch über Burnout-Syndrome gelesen hat oder in hilfreichen Ratgebern von Brigitte bis zu TV Hören und Sehen einen Artikel darüber gelesen hat. Und kaum einer, der es nicht selber kennt, am Ende sein. Und doch, diese Stimmen sind da. Los auf, lass dich nicht hängen. Von außen, weil es um die Sache geht, das Gemeindeleben muss ja schließlich weitergehen. Es muss. Und weil die anderen es vielleicht unerträglich finden, ungerecht sogar, wenn jemand einfach mal Pause macht, eine Auszeit nimmt, weil sie selber, die anderen nämlich doch durchhalten und sich dann im Stich gelassen fühlen, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich mache auch nicht mehr mit. Und die inneren Stimmen sind da und die funktionieren prächtig. Das Gewissen oder psychologisch die Über-Ich-Funktion. Und das ist so schwer zu unterscheiden. Ist das die Stimme Gottes, die sagt, los auf, lass dich nicht hängen? Oder ist das einfach die Stimme meiner selbstgemachten, gelernten inneren Zwänge? diese mahnenden inneren Stimmen jedenfalls funktionieren meist ausgezeichnet, gerade bei den engagiertesten, den rufendsten, den scheinbar wichtigsten Mitarbeitern. Los auf, sei keine Flasche, denk an deine Berufung, denk an deinen Auftrag, denk an. Kein Wunder, dass Elia schläft. Dann wenigstens sind diese äußeren und inneren Stimmen eben nicht mehr zu hören und die will er auch nicht mehr hören. Doch Gott weckt Elia auf durch seinen Engel. Steh auf. Also doch, lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe schlafen, ausruhen, Abstand, bitte lass mich, so hätte ich mit Sicherheit an Elias Stelle reagiert, lass mich in Ruhe. Warum denn? Sagt der Engel, Gutes wartet auf dich. Steh auf und iss. Lass es dir gut gehen. Trink, du brauchst Erfrischung. Steh auf und genieße einfach das, was du um dich findest. Das brauchst du, Elia. Und verwundert dreht Elia sich um und tatsächlich, da steht köstliches, frisches Wasser mitten in der Wüste unterm Dornbusch. Und da liegt ein herrlich duftendes, knuspriges Brot. Elia isst, trinkt und er lässt sich, so eine schöne Redewendung, er lässt sich bedienen von Gott, von Gottes Engel. Er lässt sich bedienen von Gott und genießt, was da ist. Und legt sich satt und zufrieden wieder schlafen im Frieden Gottes, der über ihm wacht. Und wieder rührt ihn der Engel an, sanft und freundlich. Du darfst essen. Das ist es, was du brauchst. Jetzt. Du darfst genießen. Bevor du wieder losgehst. Nein, noch nicht an die Arbeit. Noch nicht. Elia braucht nämlich noch etwas. Noch mehr als ausruhen, essen, genießen, trinken. Er braucht noch mehr als diese Fürsorge Gottes für seinen Körper. Elia braucht die Nähe. Elia braucht eine neue Gotteserfahrung. Elia braucht neue innere Kräfte, neue geistliche Kräfte, würden wir heute das vielleicht formulieren. Seine bisherigen Gotteserfahrungen, die reichen nicht mehr aus. Die sind für ihn im Moment nicht mehr die richtige innere Kraftquelle. Das, was er erlebt hat an Sieg und sieghaftem Leben. Das reicht nicht mehr aus. Und Elia geht los, gestärkt, gekräftigt, 40 Tage, 40 Nächte durch die Wüste, diese wunderschöne, aber auch oft so grausame Wüste. Seit ich die Wüste, ich habe es glaube ich schon mal irgendwie hier fallen lassen, erzählt, seit ich die Wüste selber kennengelernt habe, da ist das ein Traum von mir, solch eine Wüstenwanderung. Ein unglaublich schöner Sternenhimmel des Nachts, ein wahnsinnig schöner Blick im Sonnenlicht des Tages, Weite, Frieden, Eindrücke, die die Seele anrühren, die die Seele atmen lassen und reinigen in gewisser Weise. Aber auch auf der anderen Seite die Härte, die Sonne, die tagsüber sticht und brennt. Ihr kennt die Formulierung aus dem Psalmen. Und die Kälte, die in der Tat auch des Nachts sticht. Der harte Weg durch den glühenden Sand. Wer solch einen Weg geht mit seiner Schönheit und seiner Härte, der erlebt innerlich etwas. Auf solch einem Weg ist ein Mensch ganz dicht bei sich selber, wenn er alleine geht. Durch nichts mehr abgelenkt. Eine ganz tiefe Erfahrung mit sich selbst. Heute würden wir sagen Selbsterfahrung. Ja, auch das. Das braucht unser ausgepowerter Mitarbeiter Elia. Zeit für sich selbst. Nur für sich. Ganz dicht bei sich selber zu sein, Zeit zum Nachdenken, Zeit, um die Seele durchatmen zu lassen, zu reinigen von all den Eindrücken, Bildern und Erlebnissen, die vorher in seinem Leben waren, Zeit, um leer zu werden. Leer zu werden und Zeit, um eine neue Sehnsucht nach Gott zu bekommen, indem das andere weggeht. unterm Sternenhimmel der Wüste geht das gar nicht anders, als dass die Seele sozusagen aufbricht, dass das Herz aufgeht, sich öffnet und Sehnsucht nach Gott entsteht. 40 Tage Zeit für Elia. Zeit ist das kostbarste Gut, was wir heute haben, manchmal denke ich so. Und nach diesen 40 Tagen kommt er an am Berg Horeb, den Berg der Gottesoffenbarung seit alters her, denn Elia braucht noch etwas. Und das ist das Wichtigste. Er braucht eine neue Begegnung mit Gott. Gekräftigt durch Trank und Speise, innerlich gereinigt, erholt, erfrischt. Das ist er. Aber er muss noch was loswerden dort an dem Berg. Etwas, das an ihm genagt hat, den ganzen Weg durch die Wüste. Was machst du hier, Elia? Fragt die Stimme Gottes, als er dort am Berg angekommen ist. Was machst du hier? Was willst du von mir? Was brauchst du? Und dann bricht es heraus aus Elia, das Klagelied eines frustrierten Mitarbeiters, das in vielen Variationen damals und heute zu hören ist und völlig verständlich ist. Das Klagelied: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen, so formuliert Elia das. Also, ich habe mich eingesetzt, so viel habe ich investiert an Kraft, Zeit und Geld für dich, Gott. Eigentlich mein ganzes Leben eingesetzt, aber es hat so wenig gebracht. Keiner dankt es mir, im Gegenteil. Ich werde verfolgt und mein Erfolg ist so sehr groß auch nicht. Ein begreifliches, verständliches und oft gehörtes Klagelied. Und manchmal braucht man das auch, dass man das einfach so ausspricht. Vor Menschen und vor Gott. Und Gott hört zu. Und er diskutiert nicht. Er versucht nicht, dem Elia zu sagen, also das musst du jetzt mal ganz anders sehen aus der Perspektive des Reiches Gottes und so. Nee, Gott nimmt ihn ernst, indem er seine Erfahrung nicht weg, die Erfahrung des Elia nicht wegdiskutiert, also nicht entwertet, wie wir das so leicht machen, wenn wir etwas wegdiskutieren. Gott lässt dem Elia seine Erfahrung, die er gemacht hat, die er ja schließlich tatsächlich gemacht hat. Aber Gott schenkt ihm zu diesen Erfahrungen, die Elia sagen darf, eine andere Erfahrung, eine Gegenerfahrung, die das in der Tat dann, was Elia mitbringt, in ein anderes Licht rückt, nämlich in das Licht Gottes. Geh hinaus und tritt auf den Berg, sagt Gott zu Elia, und sieh hin. Du sollst sehen, wie Gott vorübergeht und sich zeigt dir jetzt. Elia hat natürlich da seine Erwartungen. Als erstes kommt ein starker Wind. Ja, damit kann Elia was anfangen, mit diesem starken Wind. Das kennt er, wenn es um Gott geht. Aber Gott ist nicht im Wind. Ein Erdbeben kommt. Und Elia weiß, am Berg Horeb, die alte Gottesoffenbarung, Blitz, Donner und Erdbeben. Und er erwartet Gott so, nein, Gott ist so heute nicht zu erleben für ihn. Ein Feuer kommt und dieses zerstörerische Feuer hat Elia ja gerade auf dem Berg Karmel vor 42 Tagen kennengelernt. Das kennt er, nein, Gott ist auch nicht im Feuer. Ein sanftes Sausen, ein zarter Wind, der geradezu streichelt. Eine, ich habe es schon so übersetzt, eine lebendige Stille, eine gefüllte Stille, ein mildes Licht. Da ist Gott für ihn ein stilles Sausen und darin verborgen zeigt sich Gott. Es gibt ein schönes Lied, das heißt: Du mildes Licht der heiligen Herrlichkeit, das der orthodoxen Liturgie. In diesem milden Licht, im sanften Sausen der gefüllten Stille zeigt sich Gott. Gott offenbart sich vielfältig, aber eben auch so sanft und zärtlich, behutsam. Und genau das hat Elia da und dort gebraucht die Erfahrung der sanften, liebevollen Weise Gottes, dass Gott wohltut, dass Gottes Nähe heilsam, sanft, ein streichelnder Wind ist. Seine alten Gottesbilder, die von Elia, vielleicht zerbrechen sie hier, dass Gott eben Feuer und mit Macht und Power, seine Gotteserfahrung von früher, sie werden hier in ein neues Licht gerückt, in das milde Licht Gottes. Und Elia begreift, das ist das tiefste Wesen Gottes, ja das Wichtigste. Und das ist erfahrbar nur, allein in der Stille. Nur dann, wenn man Zeit hat und sich auch Zeit nimmt dafür. Nur erfahrbar, wenn man leer geworden ist und Sehnsucht nach Gott entwickelt hat. Und wenn das Herz offen ist für Gott. Nur dann. Elia hat es gesehen und gespürt, aber noch nicht verarbeitet. Diese Erfahrung ist noch nicht in seiner Seele angekommen, noch im Kopf, aber er hat sie sich noch nicht zu Herzen genommen. Und darum singt er noch einmal denselben Vers, dasselbe Klagelied. Ich habe doch so viel investiert und ich habe so wenig Erfolg. Elia hat Gott gespürt, aber es ist noch nicht so recht bei ihm angekommen. Er hat es verstanden, aber seine Seele, sein Herz hat es noch nicht verstanden. Und deswegen schickt Gott ihn schlicht zurück, noch einmal 40 Tage durch die Wüste. Noch einmal 40 Tage Zeit, allein Zeit zum Verarbeiten dieser Gotteserfahrung, Zeit, dass diese Gottesbegegnung auch in seinem Herzen ankommt. Und dann nach seinem doppelten Urlaub in der Wüste, zweimal 40 Tage, da ist Elia wieder kräftig genug, um als Prophet zu arbeiten. Und er tut es. Als die Mitarbeiter, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, sich diese Geschichte erarbeitet hatten, da waren die Mitarbeiter erfrischt. Denn sie hatten beim Nachdenken über diese Geschichte selbst etwas von der sanften Herrlichkeit Gottes und seiner heilsamen Gegenwart gespürt. Gott, der Pausen gönnt, Zeit zum Ausruhen und zum Genießen und vor allem Zeit zum Nachdenken und Verarbeiten und der dann frische Kraft gibt. Solch eine Gotteserfahrung neben allem sieghaften Leben und aller Power, solch eine Gotteserfahrung der Stille, eine neue Gotteserfahrung wünsche ich euch, die euch innerlich und äußerlich erfrischt und euch Gott selbst wieder nahe bringt und die euch dann kräftigt für die Arbeit im Reich Gottes. Und ich wünsche euch vor allem, dass ihr euch die Zeit dazu nehmt, die ihr dazu braucht.